بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان جوامع الكلم في بيان حق المسلم على أخيه المسلم. وهذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, wir loben Allah und wir danken ihm für diese große Nehme, dass wir uns heute treffen dürften. Wir machen weiterhin mit dem Thema des heutigen Vortrags, eigentlich des heutigen Seminars, unter dem Titel Die zusammenfassende Worte in der Aufklärung der Rechte des Muslim gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Und ich bitte Allah Ta'ala darum, dass er diese Sitzung gesegnet macht und dass Allah Azza wa Jalla für eure Schritte hierher belohnt und dass er uns gemeinsam in Al-Firdaus zusammenbringt. Er ist wahrlich dazu fähig. Und in diesem Sinne darf ich euch herzlich willkommen heißen und euch als dann mit dem Friedensgruß des Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh begrüßen. Und ich gebe das Wort inshallah zu unserem Sheikh, dass wir bi'idhnillah ta'ala starten.
Ma zilna ikhwat al-Iman wal-Islam ma hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam والذي جاء في الصحيحين، وما زلنا مع رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وفي رواية فشمته بالشين، رواية بالسين ورواية بالشين، وكلاهما صحيحة، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. في آخر لقاء تكلمنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حق المسلم على المسلم، وبينا مفهوم الحق وهو الشيء الثابت الذي ينبغي القيام به، وفرقنا بين الواجب العيني والواجب الكفائي. وفي هذا اللقاء نشرع في بيان الحقوق المذكورة في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم والتي تجب عليك لأخيك المسلم. الحق الأول إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن إفشاء السلام وسيلة وسبيل لتحقيق المحبة بين الناس، والمحبة سبيل لتحقيق الإيمان، والإيمان سبب دخول الجنة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمر السلام من الأهمية بمكان، أمر السلام من الأهمية بمكان. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرسم لنا طريقا، بدايته السلام آخره دخول الجنان، كما قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر النبي. فانظر إلى هذه المنهجية النبوية في تأصيل العلم وبيانه للناس وتيسيره على الناس، يرسم لنا السبل والطرق، وكأن الصدق طريق في نهايته الجنة، وكأن الكذب طريق في نهايته النار والعياذ بالله رب العالمين. وهنا يقول: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الطريق يبدأ بإفشاء السلام الذي يؤدي إلى إذهاب ما في الصدور من حقد أو غل أو مشاحنة، فينشأ عن ذلك الحب في الله رب العالمين. بالحب في الله تحقق الإيمان، فإذا حققت الإيمان وصلت إلى جنة الله عز وجل. فانظر إلى قيمة هذا الحق الذي قصرنا فيه إلا من رحم ربي وعصم. يعني نحن في زمن أصبح السلام في الغالب إلا من رحم ربي وعصم على الخاصة، وهذه علامة من علامات الساعة. يمر المرء على جماعة فيتفحص وجوههم، فإذا وجد بينهم من يعرف سلم، وإذا لم يجد بينهم من يعرف وكأنه ما رآهم وينصرف. وبعضهم يمر على الجماعة وجد مثلا فلانا يعرفه: السلام عليكم يا حج فلان. طيب ما جنبه فلان وفلان وفلان وفلان، ما تلقي السلام على العامة، وإن كان بينهم عالم خصه بمزيد تحية، هذا حقه. فإذا يعلمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما يحقق الأخوة الإيمانية الصادقة والتي بها يزداد الإيمان حتى تصل إلى الجنة. فلك أن تستصحب هذا وأنت تسلم على أي مسلم من المسلمين. نعم.
Liebe Geschwister, wir behandeln weiter den Hadith, den wir schon die zwei letzten Unterrichten erwähnt haben. Und zwar der Hadith von Sahih Muslim und Sahih Bukhari auch, aber wir nehmen inshallah die Riwaya von, yani die Überlieferung von Sahih Muslim als Grundlage, dass Abu Huraira radiallahu anhu gesagt hat, Rasulullah sallam fragte, wisst ihr, was das Recht des Gläubigen gegenüber seinem Bruder sind? Dann sagt was ist das hier, Rasulullah sallam? Er sagte, das sind sechs Rechte, beziehungsweise Pflichten, die du deinem Bruder nachgehen solltest. Die erste, wenn du ihn triffst, dann begrüßt du ihn. Und wenn er dich einlädt zu einem Anlass, einen islamischen, yani, nachvollziehbaren Anlass, dass du seiner Einladung nachgehst. Und wenn er dich zum Rat bittet, das ist der dritte Punkt, wenn er dich um Rat bittet, dann gewährst du ihm Rat. Und wenn er niest und daraufhin Allah dankt, dann yani, machst du sein Dua für ihn. Du sagst zu ihm, Yirhamkallah. Und wenn er krank wird, das ist der fünfte, dann besuchst du ihn. Und sechstens, wenn er stirbt, dann begleitest du sein Janaza, bis sie begraben wird. So, wir haben auch noch in der letzten Woche, in dem letzten Unterricht gesprochen über den Beginn. Haqqul Muslimi ala. Wir haben gesagt, das ist eine Pflicht. Ala bedeutet auf. Das hat eine Pflicht, eine Verpflichtung mit sich. Und wir haben erklärt, dass die Pflichten zwei Arten sind. Ein individuelles, ein Recht, was individuelles ist, und ein Recht, was kollektiv ist. Und wir haben die Details dazu erwähnt. Ein kollektives, also ein Individuumpflicht, das ist, was jeder für sich machen muss. Du kannst nicht durch ein Gebet ersetzen von jemandem anderen. Und das Kollektive, ähnlich wie Janaza-Gebet, wenn eine Gruppe das macht, dann erfüllt das die Pflicht und sind die anderen von der Sünde dann befreit. Und schaut mal, wir sprechen heute über den ersten Punkt, und das ist, wenn du ihn triffst, dann begrüßt du ihn. Und wie es bekannt ist, eigentlich in unserer Religion oder in unserer Gesellschaft, auch kulturell bedingt, dass das Verbreiten von dem Friedensgruß ist ein Grund, um die Liebe, um die Zuneigung und die Freundschaft zwischen den Leuten zu pflegen. Vor allem, dass die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala der Weg für den vollständigen Iman ist. Und der richtige Iman oder der vollständige Iman ist auch ja der Weg zu Jannah. So wie es in dem Hadith überliefert wurde, bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist. Also Allah, Rasulullah sallam, schwört bei Allah, ihr werdet niemals wahre Gläubige werden, bis ihr euch liebt. Ihr werdet niemals in Jannah gehen, erst wenn ihr Gläubige seid. Und ihr werdet niemals wahrhaftige Gläubige werden, erst wenn ihr euch liebt. Und dann, nachdem Rasulullah sallam die Verbindung hergestellt hat zwischen Jannah und Iman, und das ist das, wonach jeder sehnt. Jeder will in Jannah, und du weißt, du gehst nie in Jannah, wenn du kein Gläubiger bist. So Rasulullah sallam sagte, soll ich euch etwas beibringen, wenn ihr das pflegt, werdet ihr wahre Gläubige werden? Das bedeutet mit anderen Worten, das heißt, ihr werdet euch lieben, und wenn ihr euch liebt, werdet ihr wahre Gläubige, und danach geht ihr wohin? In Jannah. Das heißt, jeder sagt, natürlich, ja Rasulullah, bring uns das bei, was uns einander lieben lässt. Er sagte, verbreitet den Friedensgruß unter euch. Und so ist es eine Grundregel bei Rasulullah sallam. Er erwähnt immer etwas Schönes und zeigt den Weg dorthin. Oder er warnt vor etwas Gefährliches und zeigt auch die Wege dorthin, dass man sie meidet. So wie in der Überlieferung von Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, er sagte, Rasulullah sallam sagte zu uns, pflegt die Wahrhaftigkeit. As-Sidq, in seinem Sadr ist ein Wahrhaftiger, pflegt die Wahrhaftigkeit. Denn die Wahrhaftigkeit führt zu Gütigkeit. Und die Gütigkeit führt wohin? Zu Jannah. Und wahrlich, der eine pflegt die Wahrhaftigkeit und bemüht sich dafür, bis er bei Allah als der Wahrhaftige niedergeschrieben wird. Das heißt, du kriegst einen Stempel, dass du was? Dass du bi'idhnillahi ta'ala ein Wahrhaftiger bist. Das braucht ein bisschen Anstrengung letztendlich. Und hütet euch vor dem Lügen. Ha, jetzt, das eine führt zum anderen. Denn das Lügen führt wohin? Zu Fujur. Zu Übermaß an Ungerechtigkeit. Zu Übermäßigkeit im Bösen. Und das Übermäßige an Bösen führt wohin? Zu Jahannam, zu Feuer. Und wahrlich, der eine lügt und pflegt das Lügen. Das heißt, überall, wo er die Gelegenheit findet, eine Lüge zu sprechen, dann lügt er. Bis er bei Allah als was geschrieben wird? Als ein Lügner. Und deswegen, dieses Friedengruß zu verbreiten, sorgt dafür, dass das Herz die Befreiung bekommt, die Reinigung bekommt von dem Groll, von dem Neid, von dem Hass. Und subhanallah, heutzutage, du siehst Leute, die würden kaum jemanden begrüßen. Und wenn, dann gucken sie sich zuerst. Ist da jemand, den ich kenne? Ist da jemand da, ein Freund von mir? Wenn er jemanden findet, dann spricht er Salam. Und wenn er seinen Freund oder Kumpel oder Bekannte nicht findet, dann geht, wie wenn er niemanden gesehen hat. Und davor hat Rasulullah sallam gewarnt. Andere, die gehen vorbei, er findet seinen Freund, schön und gut, neben ihm sind Leute, die er nicht kennt. Salamu alaikum, ja Abu Muhammad, und so, wie wenn die anderen nur Luft sind, gar nicht da sind. Und das ist auch eine Krankheit letztendlich des Herzens. Möge Allah azza wa jalla uns davor bewahren. Von daher, da sollte man alle begrüßen. Die ich kenne und die ich auch nicht kenne, wenn mit ihnen ein Gelehrter ist, ein Imam, wer auch immer, und du gibst ihnen mehr Gruß oder mehr Wärme dabei, das ist auch sein Recht letztendlich. Aber dass man differenziert, nur Bekannte begrüßen oder so ähnliches, dann möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren.
Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, arda, sahabi jalil, yahki lana qissata dukhulihi al-Islam. وكان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود يعني عالما من علماء اليهود فيقول عندما قدم محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقف بسوق من أسواقها ونادى على الناس فرأيت كل صاحب حنوط ترك حنوطه وكل صاحب تجارة ترك تجارته واجتمعوا على محمد يعني اللي عنده دكان من المسلمين ترك وذهب يلبي نداء النبي واللي عنده تجارة تركها قال ابن سلام فقلت أذهب لأراه طبعا عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود وقرأ صفة النبي محمد في كتبهم فيقول قلت أذهب كي أراه يقول فلما ذهبت ونظرت إلى وجه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال عبد الله بن سلام فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ده منهج الإسلام أيها الناس أفشوا السلام إن السلام سبيل إلى الجنة لذلك قال العلماء إلقاء السلام سنة من آكد السنن يعني لا ينبغي التفريط فيها أبدا ورد السلام واجب يأثم تاركه يمر عليك المار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول له تفضل أنت آثم لماذا ما رددت السلام رد السلام واجب انت ما ردتش السلام الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنت ما ردتش، أنت بتقول له تفضل، عامل إيه؟ رد السلام الأول، بعد كده أقول له عامل إيه؟ طبعا عامل إيه بلغة أهل مصر يعني كيف حالك، عشان إخواننا الجزائريين محدش يزعل، سنة بتقول له عامل يزعل منك ويعمل لك مشكلة. أذكر عندما أتيت ألمانيا حديثا فبدرس في المسجد، وبعدين بتكلم عن كلمة عامل إيه، فقلت بلغة أهل مصر كيف حالك في جيتس. بعد الدرس قام أخجز قال لي: يا شيخنا الله يبارك لك، عامل يعني كيف حالك؟ قلت له أيوه. قلت له خير؟ قال لي: بقى لي سنتين مهاجر أخ مسلم عشان الكلمة دي، مصري قابلني في الشطاط قال لي عامل إيه. هو الأخ يعني أربايتس أمت ده اللي هم ما بيشتغلوش، فصاحبنا المصري مصري بقول له عامل إيه، صاحبنا بقى راح مخصمه ومقطعه لمدة سنتين، لان اتاري عامل ايه عندهم ما دخلت في شؤونه الخاصه، يعني اكنك بتستعيره ان هو قاعد من غير شغل ومش عارف ايه وتتدخل في شؤونه. قلت له: لا دي معناه كيف حالك، احنا متعودين على كده، ايه اخبارك عامل ايه، مش معناه شغلك ايه، لا يعني كيف حالك. قال لي: الان اذهب اليه واعتذر له. فعشان كده من ضمن عقبات الدعوه في الغرب عدم التعرف على اللهجات. ينبغي على الدعاء طلاب العلم أن يحرصوا على اللهجات، وعندما تتحدث خلال جنسية أخ ينقض الوضوء والدعية ده مصري زي حالتنا، قال: لا يدني البص يعني معصية لكن لا ينقض الوضوء. الولد قام بسرعة على إدارة المسجد، خلاص هيطردوا الشيخ ده، مش فقيه ومش عارف حاجة خالص. ربنا قدر أن الإخوة اللي ماسكين إدارة المسجد فيهم أخ يعرف لهجة أهل مصر، قال له: يا ابن الله يهديك، البص عند أهل مصر يعني النظر، مش البص بتاعكم في تونس يعني الريح، فالبص عند أهل تونس يعني إيه؟ أخرج ريحا طبعا ينقض الوضوء، إنما عندنا أهل مصر يقول لك بص على البنت يعني إيه؟ نظر لها نظر، فالبص عندنا يعني إيه؟ حتى تقول لك الطفل يقول لك بص، طبعا لو قالها لحد تونسي مشكلة تقول له بص يا أخي حشومة. فلازم تبقى على علم باللهجات، واضح؟ أذكر برضو كان ليا جار جزائري ربنا يحفظه، زعل مني فترة كده عشان كلمة بقولها في الدرس، بأتكلم في الدرس كده وقلت كلمة فرخة، يعني تاخد صحابك كده تعزمهم على فرخة، وصاحبنا شكرا بقى وتلوى في وشي، ولقيته بقى واخد مني موقف كده معرفش في إيه. مرت الأيام وأنا من عادتي أحيانا بكرر بعض الأمور، فجيت برضو في موقف وده يعني تعزم إخوانك كده على فرخة يعني دجاجة مشوية، والأخ أوف قال لي: يا شيخ يا فرخة يعني دجاجة؟ قلت له: آه والله دجاجة. خير؟ قال لي: أنا زعلان منك بقالي فترة عشان كلمة فرخة، لأن فرخة عندنا أهل الجزائر يعني امرأة سيئة السمعة، إزاي أعزم صحابي على إيه الشيخ ده اللي عمله؟ من يومها بقى لازم أدقق في كل كلمة. فلازم نخلي بالنا من اللهجات، احيانا كلمه عندنا طبيعيه عاديه خالص بنقولها بدعابه، لكن عندك انت ممكن تكون مصيبه سودة، فالله يرضى عليك قول امين. لما تلاقي مني كلمه ربما عندك انت في لهجتك ليها معنى سيء، تعال على طول اسالني وبين لي المعنى عندك عشان اكون على علم،
عشان نطبق حديث امبارح.
الله يرضى عليك، حديث التباين بقى، فدي مهمه قوي. خلاص، فاذا نقول يا اخوه احنا في حاجه ماسه لفهم ديننا، لفهم ايش الدين. فاذا حضرتك لما حد بيسلم عليك ما تقولوش اتفضل ولا عامل ايه، قول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بعدين قول له اتفضل عامل ايه كيف حالك، ماشي كده؟ لكن يجب ان ترد السلام. خلاص كده، واحد تقول له ايه السلام عليك، اهلا وسهلا، ايه اهلا وسهلا، انا اقول لك السلام عليكم، قل لي مثلها وعليكم السلام، ده الواجب والكمال ورحمة الله وبركاته، فحيوا بأحسن منها او ردوها. إذن ده حق مهم أو من حقوق المسلم على أخي المسلم. والله يا إخوة إن طبقناه هيكون في نوع من أنواع ربط برباط الإخوة الإيمانية بين المسلمين، ذهاب الكبر من النفس، إن أحيانا المتكبر ده تلاقي عنده علو كده مش عايز يسلم على الناس، ليه؟ شايف نفسه أفضل من الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا. فلما تفشي السلام بين الناس بتتحلى بالتواضع خلاص كده، ويكون لك قبول عند الناس، لا كما يقول البسطاء والعوام كثرة السلام تقلل المحبة.
المعرفة
كتر المعرفة كتر السلام يقل المعرفة. نقول لك ده كلام باطل، بل عندنا في الإسلام أفشوا السلام بينكم. كان الصحابة إذا التقى أحدهما بأخيه بدأه بالسلام، فيرد عليه السلام وهم في الطريق، تفرق بينهما شجرة، فإذا التقيا بدأ أحدهما أخاه بالسلام. يا الله إيه الجمال ده، منهج. وهكذا يبقى ده حق مهم نحرص عليه. وكمان مش بس كده، ده الإسلام يعلمنا لما تدخل بيتا ليس فيه أحد تسلم على نفسك، أو الله تقول السلام علينا ورحمة الله وبركاته. الله إيه ده الإسلام، ودي سنة مهجورة عند المسلمين. دخلت السكن عندي ما فيش حد غيري، أول لما تفتح الباب بسم الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك بنص حديث النبي، دي غايبة عننا خلاص. يبقى لازم يكون السلام منتشر بين المسلمين،
وبنص الآية
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. فأنت داخل البيت لو حتى البيت فارغ سلم على نفسك، الله يرضى عليك، قل أمين أمين. يبقى دي حق مهم أو يوثق الروابط والعلاقات. ونكمل بعد ما يترجم فضيلة الشيخ أنس.
طيب ليه بيجي شوستا ده شيخ بارك الله فيه أفنت يا زي بيشتي جدينة Und es wäre schön, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken und gucken, jeder guckt in seinem Herzen drin oder jeder guckt in seinem Verhalten, was kann er entsprechend dafür dann tun oder bewirken. Eine der schönsten Geschichten, die einer der Sahaba über sich erzählt, Abdullah ibn Salam radiallahu anhu arda, der gehörte zu den großen Gelehrten der Juden in der damaligen Zeit in der Medina. Und wie ihr wisst, Rasulullah s.a.w. wird im Alten Testament und im Neuen Testament öfter erwähnt, beziehungsweise seine Beschreibungen, weil er wurde verkündet, ja, dass der letzte Prophet wird kommen und die Juden sollen auf ihn folgen und die Christen und so weiter. So Abdullah ibn Salam radiallahu anhu, dafür, dass er einer von den Gelehrten der Kinder Israel war, kennt ja Rasulullah s.a.w., wie er aussehen soll und so weiter und so fort. Dann sagte er, eines Tages, also wo Rasulullah ausgewandert ist nach Medina, ist er zu dem Marktplatz der Medina gegangen. Und er hat die Leute gerufen. Kommt zu mir, Rasulullah will sich vorstellen, beziehungsweise was erzählen über Islam. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, da sagte, ich bin da dorthin gegangen, um ihn zu gucken, um ihn anzuschauen. Er hat gehört, ein Prophet sollte erschienen haben. Oder ist erschienen. Ich bin gegangen, um ihn zu gucken. Und sogar die Leute von den Märkten, jeder hat sein kleines Lädchen gelassen und ist zum Propheten gekommen. Wo die Fülle vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stand, sagte er sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wo ich ihn gesehen habe, ich habe an seinem Gesicht erkannt, das ist kein Gesicht von einem Lügner. Es gibt subhanallah Leute, allein wenn du ihn siehst, du spürst bei ihm den Betrug. Ne? Das ist ein Meister beim Betrügen. Andere, subhanallah, sobald du ihn siehst, wie ein Bruder vorhin hat gesagt, ich habe ihn gesehen, ich habe das Gefühl, ich kenne ihn seit langer Zeit. Du fühlst dich mit ihm verbrüdert. So er sagte, ich habe Rasulullah gesehen, ich wusste, sein Gesicht ist kein Gesicht eines Lügners. Dann sagte Rasulullah sallam, ihr Menschen, und der Aufruf hier nicht nur zu den Gläubigen, sondern zu allen Menschen. Verbreitet den Friedensgruß unter euch und speist ja das Essen an die Leute und pflegt euer Familienverwandtschaften, Familienbande und betet in der Nacht, während die Leute schlafen, somit werdet ihr auch in Jannah reingehen mit Frieden. Und schaut, dass Rasulullah das allererste, was er sagt hier, verbreitet den Frieden. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu sagte, ich bin von den Menschen zurückgegangen, aus der Fülle raus, während ich am Sagen was? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Deswegen, liebe Geschwister, dieses Verbreiten von Salam, es ist einer der geprägten Sunnen. Eine Sunna Muakkada, eine sehr wichtige Sunna, die man pflegen sollte. Und das Erwidern von dem Salam, was ist das? Eine Pflicht. Das heißt, jemanden zu sehen und zu begrüßen, ist stark empfohlen. Und die Antwort darauf ist sogar Pflicht. So wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer sie nicht pflegt, der hat eine Sünde gemacht. Das heißt, jemand sagt dir, Salamu alaikum wa rahmatullah, weil du ihn nicht magst oder so tust du, wie wenn du ihn nicht gesehen hast. Viel Spaß, du hast eine Sünde getragen. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, o ihr Gläubige, wenn ihr begrüßt wird mit einem Gruß, sei Salamu alaikum, Salamu alaikum wa rahmatullah, Salamu alaikum wa barakatuh, je nachdem, welche Art, dann erwidert den Salam mit etwas Besserem oder mindestens das Gleiche zurück. Ja? Und nicht so wie einige machen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du bist gekommen genau rechtzeitig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Er sagt, ja, wie geht's dir? طيب, ich habe Assalamu alaikum gesagt. Sag mir zuerst, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann frag mich, wie es mir geht, wie viel arbeitest du und so weiter. Und hier, der Sheikh hat natürlich nebenbei eine wichtige Sache erwähnt. Es geziemt sich, euch zu sagen, weil aus diesem Unterricht lernen wir nicht nur starre Materie, sondern auch im praktischen Leben, wie wir umzugehen haben mit den Menschen. Er sagte, ich war einmal in einem Vortrag und ich hatte gesprochen über einen Begriff im Ägyptischen, heißt Amileh. Amileh, jetzt heißt auf Ägyptisch, wie geht's dir? Aber in einigen anderen arabischen Dialekten heißt es, was machst du gerade? Er sagte, ein Ägypter, ein Algerier, der Bruder war aus Algerien, er sagte, was bedeutet bei euch dieses Wort, heißt, was, wie geht's dir? Er sagte, la hawla wa sallam illa, ich habe einen Freund, einen Ägypter, er hat mir einmal gesagt, wie geht's dir, dieser Amileh? Und der Mann war ja angemeldet bei Jobcenter als arbeitslos. Und der eine sagt zu ihm, was machst du? Er dachte, er will sich in seinem Leben einmischen. So, du sagst, du bist arbeitslos, aber du arbeitest doch was. Er sagte, ich war so böse auf ihn. Und jetzt weiß ich, er meinte nur eigentlich, wie geht's dir? Von daher ein Da'iya oder jemand, der mit Menschen zu tun hat, aus anderen Kulturkreisen oder beherrschen andere Sprachen, da muss man manchmal vorsichtig mit den Begriffen, die könnten eine ganz andere Bedeutung haben. Ein schönes Beispiel hat er noch erwähnt, dann sage ich ganz kurz. In Ägyptisch, wenn jemand ein Hähnchen sprechen will, er sagt ein Wort dafür. Heißt Farcha, sag?
Farcha.
Ja. Der Sheikh hält einmal einen Vortrag und sagt, ja, stell dir mal vor, Mashallah, du sprichst mit deinen paar Brüdern, ja, und du nimmst sie mit nach Hause und gibst du ihnen eine Farche. Du gibst ihnen was? Ein Hähnchen. Da war einer da am Sitzen, auch in Algerien. Der Sheikh seine Erfahrung mit Algerien, alhamdulillah. Ja? Ich mag sie für Allah. Ja? Er sagte, da war ein algerischer Bruder, er war böse auf mich, ein paar Wochen. Er guckt mich immer so böse. Ich dachte, irgendwas ist schief gelaufen. Bis ich einmal in einem anderen Vortrag das Gleiche erwähnt habe. Ja, und da, ja, und da lädst du die Leute nach ein Zuhause und bietest du ihnen eine gegrillte Farcha. Sagte, gegrillte Farcha? Der erste war Farcha und jetzt ist gegrillt. Deswegen, was ist Farcha bei euch, Herr Sheikh? Er sagte, ein Hähnchen. Er sagte, la hawla wa la quwwata illa billah. Er sagte, was ist denn los? Er sagte, ich bin böse auf dich ein paar Tage oder Wochen. Warum? Bei uns Farcha heißt eine unanständige Frau. Und der Sheikh sagte, ich hole ein paar Männer, ein paar Freunde und wir gehen nach Hause und biete ihnen eine Farcha an.
Und da dachte ich, la hawla wa la quwwata illa billah, was mit der Sheikh betut? Er sagte, Allah, die existiert. Aber der Dars, den wir gestern gesehen haben, ja, hast du ein Problem mit jemandem, bevor du gehst und dein Herz ist voll mit Groll oder Hass oder sonst, geh zu ihm, vergewissere dich. Und somit lässt sich in der gleichen Stunde, beziehungsweise in dem gleichen Moment, dieses Problem lösen und keiner ist dann auf keinen Bösen. Daher, liebe Geschwister, dieses Salam zu verbreiten, ja, das tut diese Neid, beziehungsweise diese Hochmut und so weiter auch brechen, dass der Kontakt offen wird, so wie die Sahaba radiallahu anhu waren. Yani, ich kenne von unserer Zeit heute einige Sprüche, er sagt, ja, zu viel Salam lässt die Beziehung schwach werden. Immer wenn du bist, Salam alaikum, ja, ich habe es gerade begrüßt. Also willst du mir hier ein Salam-Hymne sprechen? Die ganze Zeit Salam, Salam. Er sagt, die Sahaba radiallahu anhu waren so. Die sehen sich, die begrüßen. Die gehen unterwegs, wenn ein Baum oder irgendwas dazwischen kommt. Einer geht rechts, der andere links. Wenn sie sich wieder auf dem Weg treffen, der sagt, Assalamu alaikum wa sallam. Und der andere antwortet. So ist unser Sünde. Somit hört nicht auf diejenigen, die von sowas abraten. Und Allah azza wa jalla weiß am besten.
Al-Haqq al-Thani, Ijabat al-Da'wa. Ijabat al-Da'wa.
Nasiit Haji.
Sogar ein Punkt habe ich gefunden, der ist so wichtig. Wenn du irgendwo reingehst in einem Haus, das Haus ist zu gewesen, drin ist keiner, wie auch immer, so Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran angeordnet, so wenn ihr in einem Haus reingeht, wo keiner ist, dann spricht ein Salam für euch selbst von Allah, gesegnet, tayyiba, gesegnet hat Dua für sich. Das heißt, du gehst rein, du weißt, keiner ist da. Du sagst, Assalamu alayya wa ala ibadillah salih. So, Friede sei auf mich und auf die Gesegneten. Halas, enta hasallim alayk wie ein Kollege. Ne? Taiba hasallim alayk. Was ta'ala fil mawqif al-munasib. Somit heißt es, sprich auch Salam für dich, obwohl keiner da ist. Als dass Allah Azza wa Jalla uns mit seinem Frieden, inshallah, in Dunya und Akhira umhüllt. Wallahu ta'ala.
إجابة الدعوة من حق المسلم على أخيه المسلم. العلماء قسموا الدعوة إلى قسمين. القسم الأول الدعوة إلى وليمة العرس. الدعوة إلى وليمة العرس. القسم الثاني الدعوة لسائر الطعام. يعني مثلا بيدعوك على الغداء، على العشاء، على الفطور. بيدعوك مش عارف الولد نجح في الامتحان وعامل له كده بتسمى انت عزيمة ولا دعيك على الطعام. فانا عندي قسمان من الدعوة، اما وليمة عرس واما بقية انواع الطعام اللي بيدعى عليها الانسان. وليمة العرس تلبيتها واجبة فرض ما لم يكن هناك عذر شرعي، وهنبين الاعذار الشرعية الان. يبقى وليمة العرس واجب عليك أن تلبي أخاك إذا دعاك إليها ما لم يكن هناك عذر شرعي يمنعك من تلبيتها. نعم، بارك الله فيك. النوع الثاني من الولائم أو الدعوات على الطعام، جمهور العلماء على أن التلبية مستحبة، وخالف الشافعية والظاهرية فقلبوا الوجوب أيضا. جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. طب يا عم الشيخ، ايه الاعذار الشرعيه اللي تبيح لي التخلف عن اجابه الدعوه في الطعام كالوليمه؟ اول سبب وعذر شرعي يبيح لك عدم تلبيه الدعوه ان يكون هناك منكر ولا تستطيع ازاله هذا المنكر. يعني ايه؟ زي كثير من بلاد المسلمين اليوم في الاعراس، يروح عامل فرقه وفرح وراقصات ومغنيين والدخان والخمر والهيصه ودعيك عشان تروح وليمه العرس، ينفع لبي؟ الاجابه لا، بل تاثم عند تلبيتك لها، انت اثم. ليه؟ لوجود تلك المنكرات الموجودة في العرس. إلا إذا كنت تستطيع إزالة هذا المنكر، عندك القدرة ان انت تزيل هذا المنكر، يبقى يجب عليك التلبية لسببين. السبب الاول تلبية الدعوة واجبة، السبب الثاني انكار المنكر. في بعض الناس مثلا طالب دعا الشيخ على العرس بتاعه، والعرس بتاع الطالب في بعض المنكرات، الشيخ لو راح يقول له ممنوع ممنوع خلاص، يشيله كل شيء شيخه خلاص كده. يبقى يجب علي أروح لسببين، الأول هلبي دعوة الطالب ده على العرس بتاعه، الثانية هنهى عن المنكر الموجود وهيستجاب لي، واضح؟ فهنا يجب مثل. لكن لا أستطيع إزالة المنكر، يأثم من لبى الدعوة، أدي واحد، وده من ضمن الأعذار. العذر الثاني ألا يكون صاحب الدعوة ممن يجب هجره لإصلاحه، كفاسق يظهر الفسق، أو مبتدع يعمل بالبدع ويدعو إليها، والهجر له يكون سبب في توبته والبعد عن تلك المفاسد. ففي الحالة دي إن دعاك ما تروحش. واحد بيدعو للبدع ومقيم عليها وبيدعو عرس بتاعه، يا شيخ تيجي بس تيجي كده إن شاء الله حتى تبتعد عن البدعة، أنا أهجرك في الله. فربما دي تأثر فيه، ده الشيخ مجانيش، أرجع بقى وتوب. فإن كان الهجر الشرعي سبيلا للتوبة والبعد عن الفسق أو المخالفة، فلا بد من الهجر. ليه؟ حتى تصلح به الناس، وده منهج الإسلام. فعشان كده دايما المجاهرين بالفسق على أهل العلم والقدوات ألا يلبوا دعواتهم، لأن في ذلك خلل بالمنهج. خلاص كده ده فاسق وده مش عارف ايه، زي في بلادنا كده تجد مثلا واحد تاجر مخدرات مثلا، معلم كبير وبيس، ها وفرح ابنه بقى وداعي الشيخ، اروح فين انا؟ ده مش طريقي خلاص. يقول لك يا عم الشيخ مع بتوع، فانت كده ايه هدمت. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يصلي مثلا على بعض الانواع من الناس. ليه؟ ردعا للغير اللي عليه دين، ما كانش النبي يصلي عليه يقول صلوا على اخيكم. ليه؟ ردعا لحفظ على حقوق الناس واداء حقوق الناس. النبي في مناط قدوه، واحد منتحر مثلا ما يصليش عليه. ليه؟ مع ان الصلاه عليه جائزه المرتكب لكبيره، لكن النبي قدوه فما يصليش عليه. ليه؟ ردعا لغيره. كذلك أنت مثلا في زماننا، الشيخ أنس رجل شيخنا وإمامنا، فلان مات وترك للصلاة، نقول للشيخ أنس ما تصليش أنت عليه يا شيخ أنس. ليه؟ لأن أنت أمامنا وقدوتنا، الناس يصلوا إنما أنت لا. ليه؟ لأنك قدوة. فلو هتصلي على ترك الصلاة يبقى فتحت الباب لغيره أن يترك إيش؟ الصلاة. يا عم الشيخ هو الصلاة على ترك الصلاة لا جائزة على أحد القولين، أنا بتكلم عن القدوات والأسوات يختلفون عن غيرهم، فبيكون ردعا للغير. يعني أذكر في مقام القدوة ده، يعني دايما المواقف بتعلمنا. كنت إماما لمسجد في مصر، وكنت صغير سن تقريبا قريب من 18 أو حاجة كده. فأذكر أني كنت لا أصلي النافلة في المسجد، يعني أصلي العشاء ثم أقول الأذكار وأنصرف، ولا أصلي النافلة إلا في البيت. في يوم داخل المسجد كالعادة، فإذا برجلين من كبار السن في المسجد يختلفان. واحد بيقول له صل ركعتين بعد، قال له يا عم والله ما فيه صلاة بعد العشاء. يا أخي في ركعتين مؤكدة، قال له يا شيخ ده أمامنا ما بيصليش بعد العشاء. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، جريت بسرعة تقول يا حاج الله يرضى عليك أنا بصلي في البيت، لأن النبي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال الإمام النووي أي صلاة النافلة. فقلت لأحد مشايخي قال لا تفعل يا ولدي، أنت إمام يعني قدوة، القدوة بيتأسى به الناس، فأنت تختلف عن غيرك، صلي أنت في المسجد حتى الفهم ما يضيعش عند الناس، إنما غيرك يصلي في البيت، إنما أنت إمام، لما انت تسيب الصلاة بيئة مش عارفة السنن هتضيع السنن. يبقى اللي في مناط أسوة بيختلف عن غيره. عشان كده واحد يقول لي عم الشيخ فلان مات، تعال صلي عليه أسأله إيه حاله مع ربنا، يقول لي والله ما كانش بيصلي. يقول له أنا ما صليش عليه. روح أنت صلي عليه، أنا ما صليش. ليه؟ لأن أنا الشيخ سيد، أنا إمام مسجد، أنا قدوة عند الناس، خلاص أنا ما صليش عليه. ليه؟ رضعا لغيره. لما غيره يقول لك شوف سبحان الله الشيخ ما صلاش عشان ترك الصلاة، لا أخلي بالي من الصلاة.
طب الجماعة اللي زعلانين من الشيخ من غير كده ولا كده، وهم يروحش يزيدوا الطين بلة يعني، ولا نألف قلوبهم؟
تأليف القلب ما يكونش على حساب الأحكام، ودي مهمة أوي. تأليف القلوب لا يكون على حساب إيه؟ الأحكام الشرعية، لأن ده حكم شرعي، ده فعل النبي وده هدي النبي، فنعلمهم الهدي ده وتقول له ليه مش هاجي، أنا لا أصلي على كذا ليه؟ عشان يكون ردعا لغيره. إنما أجملك في حاجات تانية كتير، إنما في باب الأحكام نخلي بالنا. عشان كده بيقول دايما القدوة بيختلف عن غيره في أقواله في سمته. أنا كنت لسه بقول الإخوة مما يحزنني الآن في بلاد المسلمين، ظهرت موضة الدعاء الكاجوال. يعني إيه؟ يطلع داعية تيشيرت مخطط وملزق وملون، وعامل لي ربطة كده وبنطلون جنس محزق ومقطع، ولابس كوتشي، فهمني؟ واحد تاني يجي يدعو، يا معلم مش عارف، يا معلم يا معلم ايه ده، في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه صحيح؟ صح؟ واحد تاني يلبس تيشيرت مش عارف ايه موضة، ولابس عليه قميص مفتوح الزراير، ايه ده عم في ايه؟ انت في مقام دعوة الان، تأسى بنبيك، كن عليك وقار، كن عليك هيبة، مش العملية كده خلاص. فدي مشكلة، فتتعب هنا. نقول لك لا، اللي في مقام قصوى بيختلف عن غيره، خلاص. يقول لك عشان نقرب الشباب، تقريب الشباب لا يكون إلا بالاتباع. قال الله قال رسوله بضوابط، قال الله قال رسوله، وهكذا. فعندنا خلل في مسائل كثيرة، لا بد أن ننتبه لهذا الخلل حتى تثمر الدعوة الخير كما أثمرت على يدي النبي محمد. يعني أخ لسه بيسألني قبيل المحاضرة عن بعض الدعاء المعاصرين بيلبس على الناس، هو بيطلع عند الجرافطة ومش عارف إيه وبعد مكان، فيقول يعني ما فيش زي للمسلم الرجل، إلبس ما شئت، إلبس جرافطة، إلبس مش عارف إيه، انتظر الله يرضى عليك بس. قلت للأخ كده، أنت عارف اللي يقول لك يخلط السم بالعسل؟ نعم الأصل، ما فيش زي للرجال، احفظ معي. ليه؟ الزي للمرأة، الرجال البس ملابس قومك، معهود في البلد بيلبسوا إيه؟ بدلة كستوم، البس كستوم لحرك، بيلبس بنطلون وقميص، البس لحرك، ماشي كده؟ طيب نيجي للجرافطة، لا خلي بالك بقى، أصلها غير إسلامي. والله يا إخوة، الجرافطة دي أصلا أنتوا عارفين إيه أصلها؟ أصلها قديما القياصرة وكذا كان يربطوا الصليب الخشب الكبير ده على الصدر، فلما لقوا ريح حمل وثقل بدأوا يستعيدوا عن الصليب الخشب الضخم ده، ويروحوا رابطين فيون كده حمرة كده على شكل الصليب. مع التطور خلوها جرافطة، يبقى ليها أصل غير شرعي عندنا. يبقى أنا كشيخ ما بمنعكش أنت تلبس جرافطة، أنا بتكلم عليا كشيخ الآن، ماشي؟ أنا بتكلم على الأسوات الآن، لأن في بعض الشركات تفرض عليك اللبس ده لأن أنت مكره. إنما أنا كشيخ كيف أنا أدعو وألبس جرافطة أنت في مقام دعوة الآن؟ تأسى يا أخي. نعم ممكن قلبي أنا بلبس بدلة على فكرة وأبقى زي العسل بس مش في مقام الدعوة. رايح المطار ممكن يقرفوك يضايقوك، فأنا بلبس البدلة. كنت معلم في بلدي في المدارس وكذا، فبلبس قميص وبنطلون بس بضوابط الشرع، مش ألبس بنطلون محزق وملزق والعورة مجسمة، ما جيبش بنطلون جنس على الموضة مقطع من على الركبة. يقول لك ملابس قومي، لا دي مش ملابس قومي، دي مخالفة للمنهج، النبي نهى عن ده خلاص. ما لبست مثلا قميص احمر، النبي نهى، ولا اصفر شديد الصفار، النبي نهى، احمر مخطط ماشي، في قلم اسود ماشي، انما احمر ساده مش ماشي، مش للرجال هذا خلاص. وهكذا ما لبست لبس شهره، زي الجماعه في بعض الطوائف فيها لبس معين ده بنسميه لبس الشهره، زي الجماعة بتوع الرقص والغنى ويلبس لك حاجات متهيبة كده
أكاجو
اسمه كده؟
أنت أسمعتها منك أنا
أكاجو ما ينفعش. فيجي صاحبنا بقى يلبس على الناس يريد أن يبيح لنفسه المخالفة بلي أعماق نقول لا انتبه، فأنا عندي ضوابط في الشرع بتحكمني على الأقل في مقام الدعوة يا أخي تأسى بنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم سمتك حالك كما قال إخواننا المغاربة ربنا يبارك فيهم لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. تجد العالم لابس ما شاء الله عباءة، لابس قميص مهندم شكله طيب يدخل عليه هيبة صح؟ قعد دلوقتي اللي رفعك العلم بقى ما عندوش علم
الله يستر زي حالتهم.
فلباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. كان أحد علماءنا يقول يا ابني وانت رايح الجمعة البس كويس، احنا كنا صغيرين، يقول لك ليه؟ الناس اللي قاعدين هينشغلوا في اللبس بتاعك على ما ينزلت انت خلصت محد سمع حاجة. فأحيانا بعض الناس لعدم التأصيل الشرعي ففي أحكام كثيرة بتضيع بيننا. فإذا أنا عندي الآن تلبية الدعوة واجبة في العرس ما لم يكن هناك محاذير شرعية في منكر، لا واحد فاسق أو كذا ما نروحلوش هجرا عشان يتوب إلى الله عز وجل وردعا لغيره. إيه كمان؟ ما تكونش الدعوة فيها نوع مشقة على المدعو. يعني مثلا أقربها شوي، أخويا الشيخ أنس في هاي البرون وأنا فين في زول سباخ بيني وبينكم 300 كيلو، وعشان أجيله هتكلف مواصلات وسفر ويرهقني وأنا ما عنديش، لا تجب علي، أعتذر له بالهاتف.
أنا لا بالهاتف يعني.
أو هو يجي يعمل لي ما عندي في زول سباخ، يجيب الخروف ويجيني على زول سباخ. مثلا يعني ليه في بلادنا غير هنا، احنا بنتكلم صفة عامة، لأن في بعض البلاد مسألة الفقر والحاجة والضيق السفر فيه مشقة وكلفة والناس يعني حلها غير ميسر، فمثل هذا لا تجب عليه تلبية إيش الدعوة لوجود نوع مشقة وإرهاق، فده نقول له يسقط عنك تلبية إيش الدعوة.
عندنا أخوات ألمانيات فوق يستنوا نترجم لهم شوي.
أحسنت، تفضل.
أنا اللي جبت نفسي بسؤال أصلا. طيب wir nehmen inshallah ta'ala den zweiten Punkt und ich versuche den inshallah schnell durchzunehmen, weil der Sheikh Jazallahu Khairan, er nimmt immer wieder einige Erscheinungen, vor allem in den arabischen Ländern oder in unseren Kulturen, die vielleicht hier nicht unbedingt Gebrauch finden, aber es ist schön, die zu wissen. Ich werde inshallah das ganz kurz durchnehmen. Der zweite Punkt hieß es, also der erste Punkt war, wenn du ihn siehst, was machst du? Du begrüßt ihn. Und der zweite, wenn er dich einlädt, dann tust du seine Dauer annehmen. So diese Dauer, liebe Geschwister, ist es auch zwei Arten. Eine Dauer für eine Hochzeit zum Beispiel oder eine Aqiqa, das heißt wegen einem islamischen Anlass, oder eine Einladung, die allgemein ist. Jemand, seine Mutter war vor einer langen Reise gekommen zum Beispiel und er macht Essen oder sein Sohn hat in der Prüfung bestanden und er macht eine kleine Feierlichkeit zu Hause und er lädt dich ein. Was das erste, den ersten Fall betrifft, dann ist das Nachgehen dieser Da'wa eine Pflicht. So weit oder so lange es kein Hindernis dafür gibt. Also so weit es kein nachvollziehbaren, erlaubten islamischen Grund muss man nachgehen. Und das zweite, allgemeine Einladungen, ist es eine empfehlenswerte Einladung, also Gelegenheit, wenn man gehen will, obwohl letztendlich die Schafi'ier von Madhab von Schafi'i und die Zahiriyya, die Texte oberflächlich behandeln, ja, die sagen, es ist eine Pflicht.
weil Rasulullah sagte, wenn er dich einlädt, dann musst du seine Einladung annehmen. Sei es Pflichteinladung oder sei es eine Mustahab-Einladung, spielt für uns keine Rolle. Einladung ist eine Einladung. So, der Sheikh Barakallahu Fi erwähnt hier einige Gründe, die bei dem Pflichtfall als ein Grund gelten, weshalb man die Einladung nicht annehmen muss. Und das ist schön, die zu kennen. Weil sonst nimmt man manchmal einige Beweise und tut sie umsetzen auf eine Art und Weise, die gar nicht angepasst ist. Wir nehmen jetzt zum Beispiel den ersten Fall. Ja, wann darf ich eine Einladung ablehnen, obwohl sie Pflicht ist? Wie zum Beispiel, was haben wir gesagt? Pflicht, Einladung wäre was? Walima, Hochzeit oder Aqiqa zum Beispiel. So, der erste Grund ist, dass in diese Feierlichkeit, diese Hochzeit, ein Munkar wäre, den ich nicht ändern kann. Und das ist leider in sehr vielen Fällen der Fall. Ein Bruder oder ein Freund von der Moschee, du kennst ihn gut sogar, aber er heiratet eine Frau, ihre Familie leben völlig nur nach Tradition. Und die setzen voraus für die Hochzeit, da machen wir Musik und laut und tanzen und subhanallah, einige sogar machen Spirituosen dabei und so weiter. Und die laden unser Sheikh nach, zu der Moschee, damit er dort sogar, oder nach Hause, dass er dort einen Vortrag macht. Jetzt, was soll er tun? Pflicht ist es, ja, aber darf ich gehen trotzdem? In diesem Fall soll ich ablehnen. Ich darf nicht hingehen. Aber Voraussetzung, ich könnte dort den Munkar vermeiden, beziehungsweise untersagen, verändern. Da, soll ich gehen dann oder nicht? Auf einen einfachen Fall oder ein verstärkter Fall? Das ist eine verstärkte Wajib hier. Wisst ihr warum? Weil einmal gehe ich, weil es eher eine Pflicht ist, die Einladung anzunehmen. Und zweitens, weil dort gibt es einen Munkar, den ich ändern kann. Das heißt, auch wenn es dort keine Feierlichkeit ist, sondern nur dein Bruder sitzt mit einem Freund zu Hause und macht einen Quatsch, und du hörst das und du kannst das unterbinden, dann sitzt du auf deinem Auto und gehst du zu ihm und sagst, hör damit auf. Geschweige denn, wenn er dich dazu sogar einlädt für seine Hochzeit, dann musst du die Hochzeit nachgehen und auch nochmal gehen, um den Munker, das Böse dort oder das Schlechte oder das Falsche, zu unterbinden. Fein, das ist der erste Fall. Zweiter Fall, dass derjenige, der dich eingeladen hat, einer wäre, den man vermeiden sollte, allgemein, als dass er sich bessert. Was ist damit gemeint? Es gibt zum Beispiel bekannte Persönlichkeiten, ob es hier oder auch in unseren Ländern, ein großer Drogendealer. Jede zweite Woche steht er in der Zeitung. Wir haben 100 Kilo Haschisch erwischt von dem, von alles arbeiten unter seinem Obhut. Und jetzt sein Sohn hat geheiratet und hat viel Geld und macht eine große Feier. Und vielleicht dort kein Haram, gehen wir davon aus. Aber gehe ich trotzdem oder nicht? Dann darf ich dort nicht hingehen, sagt der Sheikh. Warum? Weil meine Anwesenheit dort ist für ihn eine Bestätigung, dass er gut ist. Und deswegen bei dem sage ich, nein, ich komme nicht, solange du bei sowas Suspektes arbeitest, ich will mit dir nichts zu tun haben. Vielleicht ist es dann ein Grund, dass ich sage, oh mein Gott, die anständigen Leute nehmen von mir Abstand, weil ich diese Sache mache. Vielleicht eine Gelegenheit, um aufzuhören. Und das war der Hadi, die Art und Weise des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Manchmal sogar, ich gebe ein Beispiel, es wird jemand gebracht, für den Rasulullah Janaza Gebet macht. Wenn Rasulullah weiß, dieser Mann hat zum Beispiel Schulden, er nimmt Geld und zahlt nicht zurück und ist gestorben, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, ich mache für ihn kein Todesgebet. Warum? Ist er Kafir geworden, weil er Schulden hatte? Eigentlich nicht. Aber warum Rasulullah sallallahu macht das Gebet für ihn nicht? Weil Rasulullah andere Menschen dadurch erziehen will. Wenn jemand so handelt wie der, das ist eine sehr schlechte Tat, sogar ich als Prophet, ich will für ihn gar nicht beten. Ihr seid eure Familie, oder ihr seid seine Angehörige, macht ihr für ihn Janazah Gebet. Kein Problem. Das ist eine große Sünde, was ihr hattet zum Beispiel, oder dass er nicht gebetet hat. Das ist eine große Sünde. Eine große Teil von den Madhab sagt, man kann für ihn auch beten. Macht ihr das? Ich mach's aber nicht. Warum? Weil ich ein Vorbildfunktion für die Leute. Wenn der eine kommt, Drogendealer, ich mach Janaza-Gebet für ihn. Der nimmt Schulden von den Leuten, zahlt's nicht zurück, ich mach Janaza für ihn. Der ist, was weiß ich, so und so, betet nicht und ich bete für ihn. So, was ist der Unterschied dann zwischen einem guten Menschen und einem schlechten? Da bleibt gar kein Unterschied. Und ich gebe meinen Stempel für alle Gebete, für alles passt. Nein. Ich habe eine Aufklärungsfunktion, Vorbildsfunktion. Ich meide gewisse Personen als das, für die ein Grund wird, dass die Menschen sich verbessern. Genau das Beispiel hatte ich auch erwähnt, wenn jemand Selbstmord begeht. Selbstmord begehen, ja, auch einer der großen Sünden. Man darf für ihn Janaza machen, Janaza-Gebet. Aber bitte nicht von dem Gelehrten der Medina. Nicht der bekannte Imam und so weiter und so fort, weil die Leute sollen wissen, das geziemt sich nicht. Ich hatte dann eine Frage bei dem Imam. Und ich war schuld, weil deswegen hatte diese lange Erklärung gemacht, weshalb es lange gedauert hat. Aber wir haben daraus was gelernt, inshallah. Und zwar, bestimmte Menschen haben zum Beispiel ein Problem mit diesem Imam. Dieser Imam, der hält die Jum'a immer lange und die Tarawih betet so lang. Oder der, was weiß ich, hin und her, wir haben ein Problem mit ihm, wegen irgendeinem Grund. Und der Imam versucht möglichst die Leute, ne, lieb zu behandeln, als eine Art Da'wah-Form. Und jetzt, wenn jemand von den Gegnern stirbt und die sagen, kannst du für ihn Janaza machen? Jetzt würdest du eigentlich erwarten, ja, das ist die Gelegenheit, ich gehe und ich kümmere mich um sein Janaza und sein totes Gebet, als dass ich ihre Herzen gewinne. Der Sheikh Barakallahu Fihi sagt, nein. Ihre Herzen zu gewinnen, darf nicht auf Kosten der Grundregeln des Islam. Es gibt sehr viele Gelegenheiten, wo ich das Herz der Menschen gewinnen kann. Aber bei sowas nicht. Ja? Dann verbleiben wir so. Dann bleibt nur noch der letzte Punkt. Und zwar, dass diese Einladung kein Erschwernis ist für den Eingeladenen. Das heißt, der Sheikh Barakallahu Fih, den würde ich einladen hier für meine Hochzeit oder meine Aqiqa und der ist 350 Kilometer entfernt und vielleicht hat er kein Transportmittel gleich dabei. Ja, was ist dann? Hat er eine Sünde? Nein. Er kann anrufen, sagt Salamu alaikum, ich wünsche dir alles Gute, aber ich kann leider nicht kommen, schön und gut. Er hat das erfüllt, was er kann. Verpflichtend ist es dann für ihn nicht. Ich begnüge inshallah mit dieser Übersetzung und gebe das Wort weiter.
أنا حاول أختصر بسرعة كده الباقي اختصارا لضيق المقام وإن كان بعض محتاج تفصيلات لعل وعسى عندما يأتي الشيخ آمن ربما يشير إلى بعض هذه الأمور. فأيضا من ضمن الأعذار الشرعية تبع التخلف عن دعوة أخيك منها مثلا أن يكون الطعام غير مباح خلاص كده عنده أطعمة محرمة فلا يجوز أن أنا ألبي الدعوة خلاص كده أيضا أن يكون الدعوة خاصة مش عامة يعني تجب بالخصوص لو خصني بالدعوة لكن مثلا الشيخ أنس الله يبارك له جه في المسجد قال يا أخواننا إن شاء الله الكل موجودين إن شاء الله غدا العقيقة بتاعت ابني أنتم كلكم أنتم مدعوين خلاص كده دعا إيه في عامة الناس لكن ما قالش يا شيخ سيد أنت مدعو بكرة عندي ما خصنيش فأصبحت الدعوة على العموم إذن لا تجب علي كفرد ربما إيه لا أذهب ولا حرج شرع علي لأنه ما خصنيش بإيه بالدعوة اسمها دعوة عامة لكن لم يخصص. طيب إيه كمان من حق المسلم على أخيه المسلم وإذا استنصحك فانصح له. النصيحة واجبة يا إخوة على الكفاية وشرطها العلم والقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد للمسلمين من تناصح ينصح بعضنا بعضا فالنصيحة إزالة الشوائب عن أخيك إذا كان في مثلا مخالفة أو كذا قل له اتق الله مره بمعروف انهى عن المنكر وطبعا الحديث الأصل في ذلك حديث تميم الداري في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الدين النصيحة شوف هنا في الجملة العجيبة دي كأن الدين كله هو النصيحة وطبعا ده العلماء يقولون هذا من باب التعبير بأعظم شيء في الدين وإن الدين يعني فرائض كثيرة، لكن أعظم شيء النصيحة، كما قال الحج عرفة. الحج ليس عرفة فقط، ولكن أعظم ركن في الحج هو عرفة، فده من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وإرادة إيه؟ الكل. فإن تعظيم لأمر النصيحة، طبعا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله بتحقيق التوحيد الخالص والمتابعة للمنهج، للرسول باتباع السنة وتوكيل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، للقرآن بالتدبر والعمل بما فيه، لأئمة المسلمين سواء كانوا حكام أو علماء باتباعهم في الحق ومناصحتهم إذا كان هناك خلل بأدب المناصحة بينك وبينه في السر إلى آخره، عامة الناس تنصح لهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. أيضا من الحقوق: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وشرط التشميت الحمد يا إخوة، لأن في نص عن النبي: إذا عطس فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والتشميت دعاء بالرحمة، تقول له يرحمك الله كما عافاك بهذا العطس فأزال عنك الضرر وأبقى لك حياة، نسأل الله عز وجل أن يرحمك في الدنيا وفي الآخرة. أو هي إخبار بأن الذي رحمك بالعطس يرحمك يوم القيامة، فده اسمه التشميت، يعني الدعاء، وهو يقول لك يهديكم ويصلح بالكم الله، وفي رواية يغفر لنا ولكم الله. خلاص، يبقى ده أيضا تشميت العاطس واجب كفاء عند سماعه للحمد. وعشان كده نقول للي بيعطس احمد ربك بصوت مرتفع. يقول لك ما انا حمدت في سيدي، خلاص وانا مش هشمتك. ليه؟ لان انا مطالب ان انا اسمع منك عشان اشمتك. او ممكن تعمل ايه في غياب الاحكام؟ فلان عطس وما عرفش الحكم، تقول له ايه؟ احمد الله. خلاص، وبعدين ايه؟ تقول له يرحمك الله، وهكذا. يبقى تشميت العاطس واجب على الكفاية. عيادة المريض، عيادة المريض اسمها عيادة ليه؟ لأنها تتكرر مرة بعد مرة، نروح له النهاردة وممكن نعود غدا ونعوف، اسمها عيادة. وعيادة المريض واجبة لأنها حق من حقوق أخيك المسلم. وعند عيادة المريض يسن أن تدعو له كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وعندما مرض سعد قال: اللهم اشفي أخانا سعدا، اللهم اشفي أخانا سعدا، اللهم اشفي أخانا سعدا. وكان إذا ذهب إلى المريض بشره، يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلما تروح مش تعك الدنيا وتقول له: شكلك أصفر، ده شكلك كده هتموت، عيتك سودة، إيه اللي وداك أنت؟ والله يا اخي كان في واحد في نفس المرض بتاعك ده، بس للاسف خير. انت الله يهديك، انت
حرفيا الاطباء.
مصيبه والله. روح بشره وقول له، ذكره باعماله الطيبه واعماله الصالحه وبشره، وما تطولش الجلوس عند المريض الا لحاجه: ان سالك ان تبقى، قد ياتنس بك، لغير هذا يبقى زياره خفيفه وتنصرف. ايه كمان؟ حضرتك وانت في زياره المريض انت في خراف الجنه، اي كانك في جنة وثمرات الجنه. يدعو لك 70,000 ملك، الله أكبر، وأنت تنغمس في الرحمة ما دمت عند المريض. فدي لازم نخلي بالنا من عيادة المريض. إيه كمان من حق المسلم على أخيه المسلم؟ إذا مات فاتبعه. وفي اتباع الجنائز يا إخوة، النبي علمنا: من شهد الميت حتى يصلي عليه له قراط، ومن شهده حتى يدفن فله قيرطان. قيل: يا رسول الله، ومن قيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: القيراط مثل جبل أحد، أي من الثواب. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان معتادا يعني يتبع الجنازة لغاية الصلاة ويرجع، فلما سمع حديث النبي ده قال: كم من قراريط ضيعنا، كم من قراريط ضيعنا، فبعدها لزم الجنازة حتى الدفن. فاحنا نحيي هذه الأحكام بحق المسلم على أخيه المسلم، وبهذه الحقوق يا إخوة بنوثق الروابط، بتزداد المحبة، بتقوى رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلمين، بتكون أمة يجمعها كتاب وسنة فيها التآلف والتحاب. وهذه الأحكام نحن في أمس الحاجة إليها، خاصة في دول الغرب، لأن الغربة لا تزول إلا بالأخوة الإيمانية الصادقة، فما أحوجنا أن نؤلف القلوب ببيان الأحكام وتطبيقها بين الأنام بهذا القدر نكتفي. فإن شاء الله عندنا محاضرة عقب صلاة المغرب هتكون بقى عن دور المسجد في الإسلام، فانتظرونا إن شاء الله.
كم من قرارات ضيعنا لمن كانت؟
عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
طيب ليه بيجي شفستا؟ Wegen der mangelnden Zeit, ich werde diese Punkt muss. Wir haben erwähnt einige Punkte, erinnert ihr euch schon dran? Was haben wir gesagt? Dass dort ein Munkar wäre, das ich nicht ändern kann. Dass der Gastgeber einer wäre, den man vermeiden sollte, damit er sich bessert. Und dann dass die Einladung kein Erschwernis für einen ist, das haben wir auch gesagt. Viertens, dass das Essen, was da angeboten ist, kein verbotenes Essen sei. Ja, wenn du hörst, da bieten sie zum Beispiel Schwein an oder alkoholische Getränke, dann kannst du natürlich auch nicht hingehen. Und auch noch, wenn die Einladung eine allgemein gültige oder eine öffentliche Einladung, zum Beispiel nach Freitagsgebet, sagen wir, liebe Geschwister, ihr seid morgen eingeladen von dem Sheikh, von der Aqiqa, von unserem Sheikh oder von seiner Hochzeit, inshallah, Zawaj, ihr seid eingeladen. Die Einladung ist für alle.
Zawaj waladi,
inshallah. Die Einladung von seinem Sohn, meint er. Er will Abstand halten, ich weiß. Das ist jetzt barra. Ich habe Angst. So von daher, die Einladung ist öffentlich. Wenn ich nicht gehen will, wegen irgendeinem Grund, dann passt. Aber wenn er sagt zu mir, ihr seid eingeladen und inshallah besonders unser Sheikh, der wird kommen und der wird da eine Rede halten und du bist inshallah mit uns dabei, dann ist es eine spezielle Da'wah für mich, dann sollte ich die Einladung annehmen, wie gesagt, außer ich hätte da ein Hindernis. Tayyib. Somit sind wir damit fertig. Es bleibt noch der nächste Teil von diesem Hadith, und zwar die Beratung. Wenn er dich um Rat bittet, dass du ihm Beratung gibst. Liebe Geschwister, Rasulullah s.a.w. sagt, dieser Aspekt der Beratung sei einer der so wichtigen Aspekte, so dass Rasulullah s.a.w. sagt, eigentlich die Religion ist, dass sich gegenseitig beraten. Der ganze Islam ist der Rat, die Beratung. Natürlich hier, es gibt andere Dinge, die auch mit zum Islam gehören. Aber es gibt eine Regel in der arabischen Sprache. Ich könnte etwas Kleines meinen oder ein Teil meinen und ansprechen. Und ich meine aber damit das Gesamte. Oder ich meine das Gesamte oder ich nenne das Gesamte und ich meine einen Teil. So wie Rasulullah s.a.w. sagte, Al-Hajju ist Arafah. Also in Hajj, wenn jemand nur in Arafah steht, hat er Hajj vollständig? Nein. Es gibt viele andere Rituale, Tawaf und das und das Opfern. Das sind alle Rituale von Hajj. Aber Rasulullah meint, Al-Hajj Arafah bedeutet, einer der höchsten, wichtigsten Aspekten von Hajj ist das Stehen in Arafah. Und genauso Rasulullah sagt, Ad-Din und Nasiha, die Religion ist, dass sich beraten gegenseitig. Das bedeutet einer der wichtigsten Aspekte, weil wenn jeder nur auf sich guckt und sich nur mit sich beschäftigt und er sieht das Böse und ändert nicht und ich mache das Böse und das andere ändert mich nicht, wo bleibt die Einladung zum Islam, wo bleibt das sich verbessern und so weiter und so fort. Taib. Dann der vierte Punkt, wenn er niest, hier aufpassen. Wenn ihr niest und daraufhin Alhamdulillah sagt, dann sagst du zu ihm, Yarhamukallah, viele sagen, die niesen so. Und aus Reflex sagen wir, Yarhamukallah. Aber Moment, hat er Alhamdulillah gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Ja, dann du darfst ihn nicht Yarhamukallah so sagen, einfach. Weil der Hadith sagt, wenn er Alhamdulillah sagt. Und manchmal, jemand niest und keiner sagt ihm was. Ja, habt ihr nicht gehört? Ja, dich niesen habe ich gehört, aber ich habe Alhamdulillah nicht gesagt. Ja, ich habe es innerlich gesagt. Und ich habe Alhamdulillah innerlich gesagt. Also, fertig.
So von daher Voraussetzung, dass man sagt. Natürlich manchmal zwischen uns junge Leute, so, die kennen nicht diese Regeln des Islam. Dann sagst du zu ihm, sag ja Alhamdulillah. Der sagt Alhamdulillah, sagt er ihm, Arhamuka. Das heißt, du bringst ihm das bei. Du kritisierst nicht nur, sondern zeig ihm, wie es besser sein kann. Denn Arhamuka Allah bedeutet hier, möge Allah mit dir barmherzig sein. Und das hat zwei Bedeutungen in sich. So wie Allah dich geheilt hat durch das Niesen, weil das wurde ja natürlich nachgewiesen, dass durch das Niesen ja, der Körper bestimmte Bakterien und so weiter aus der Nase rauslässt. Und so wie Allah dich geheilt hat in Dunya damit und war mit dir barmherzig, dass Allah Azza wa Jalla mit dir barmherzig wird am jüngsten Tag. Und es wurde auch erwähnt, dass durch das Niesen das ganze Kreislauf für eine gewisse Zeit eine kurze Pause macht und danach lebt man trotzdem weiter. So wie Allah Azza wa Jalla zu dir barmherzig war, dass du weiterlebst, so möge Allah mit dir auch barmherzig sein an dem Tag, wo du seine Gnade auch besonders brauchst. Und dazu, wenn zwei, drei Leute zu ihm sagen, Yarhamukallah, das heißt ein kollektives Pflicht hier, da muss nicht jeder definitiv sagen, die zwei, drei um ihn herum und dann erfüllt es auch den Sinn. Dann kommt der fünfte Punkt in diesem Hadith, das Besuchen der Kranken. Yani, das heißt auf Arabisch, Iyadatul Marid. Iyada kommt von einer gewissen Wiederholung. Wie eine Ada. Ada bedeutet, das kommt immer wieder, immer wieder. Weil wenn jemand schwer krank ist, ich besuche ihn heute, morgen besuche ich eine andere, in zwei Wochen besuche ich ihn wieder. Daher heißt es Iyadatul Marid. Und es gibt gewisse Sunnen, die man dabei machen sollte. Nummer eins, dass man für ihn ein Dua macht. So wie Rasulullah das ständig gepflegt hat, wenn er bei jemandem war, er sagt, oh Allah, du bist der Herr der Menschen. Lass die Krankheit gehen. Ja? Denn es gibt keinen Heiler außer dir. So Allah, schenke ihnen eine Heilung, die keine Krankheit hinterlässt. Das ist ein guter Dua. Rasulullah sallam hat es gemacht. Oder Rasulullah sallam sagte, wo Sa'd ibn Mu'ad krank war, ja. Er sagte, Allahumma, heile unser Bruder Sa'd. O Allah, heile unser Bruder Sa'd. O Allah, heile unser Bruder Sa'd. Du kannst für ihn Dua machen. Dreimal hat es gesagt. Und vor allem, yani, du sagst zu ihm auch frohe Botschaft. Inshallah, nichts Schlimmes, eine Reinigung von den Sünden, bi'idhnillah und so weiter. Da gibt es frohe Botschaft, nicht so wie einige, die kommen. Oh, dein Gesicht, du schaust gelb aus. Deine Augen, oh, die sind so. Und du hast abgemagert. Was hast du? Ich habe das und das. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe von den Ärzten gehört, diese Krankheit hat keine Heilung. Ja, der war noch gesund, du hast ihn noch kranker gemacht. Ja, am schönsten sagst du, ich bestelle für dich ein Grab bald, inshallah. Deine Begrabung auf meine Kosten. Was ist das? So soll man natürlich mit froh, schöne Botschaft zu dem kommen. Und zusätzlich dazu, nicht lange sitzen. Manchmal ein Kranker, der nimmt Infusionen, der nimmt Beruhigungstabletten, er will noch schlafen und dann eins nach dem anderen kommen rein. Und jeder sitzt, will eine halbe Stunde, Stunde bleiben, ist nicht von der Sünde. Schnell begrüßen, das, diese Sünde praktizieren. Und dann möglich wieder weg. Außer, wenn jemand krank ist und Sheikh Sayyid ihn besucht, der sagt, bleib hier, gehst du nirgendwo. Warum? Die Leute fühlen sich zum Beispiel wohl bei ihm, die fühlen sich unterhalten. Ja? In diesem Sinne, man dürfte bleiben, vor allem, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand seinen Bruder besucht, den Kranken, yani der zählt wie in einem Garten von den Gärten vom Paradies. Und vor allem 70.000 Engeln sprechen für ihn Istighfar und Rahma und so weiter und so fort. Das heißt, je länger, desto besser, aber nur, wenn der Kranke dasselbe wünscht. Der sechste Punkt, liebe Geschwister, wenn das gar nichts mehr gebracht hat, dass er länger lebt, dann gibst du ihm trotzdem sein Recht weiter, und zwar, dass du ihn begleitest in seine Janaza, bis er begraben wird. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, schaut mal, er sagte, wer yani, die Janaza so weit begleitet, bis für sie das tote Gebet gemacht wurde, er bekommt ein Qirat. Merkt euch diesen Begriff. Bekommt was? Was bekommt er? Ein Qirat. Dieser Junge in Bosnien, Mashallah.
Kerkutsi. دبرة؟ الحمد لله.
يعني اختبرت خلاص؟
اوكي.
خلاص. بيستون ايش تبوسني زقدش؟ علمها لي بان عشان انت
كركوتسي يعني في جيتس.
كركوتسي؟
خلاص. دبرو يعني زير جود.
خلاص. عشان المرة الجاية
ان شاء الله.
يعني
باذن الله.
اشتغل على
اول طيب. انا اعلمك شوية حاجات.
طيب الله يخليك.
سو داهية wenn du bei der Janaze so lange bleibst, bis für sie Janaze-Gebet verrichtet wird, dann bekommst du ein was? Was haben wir gesagt? Karkutze? Was? Qirat. Sehr gut. Und wenn du trotzdem die Janaze weiter begleitest, bis sie begraben wird, du kriegst noch dazu ein Qirat. Das heißt, wie viele Qirat bekommst du? Zwei. Wisst ihr, was ein Qirat bedeutet? Rasulullah s.a.w. sagte, ein Qirat ist so gewaltig ein Hasanat wie das, der Berg von Uhud. Janaze und dann 15 Minuten bis zum Friedhof, halbe Stunde verbracht, zwei Berge an Uhud. Wer schenkt dir das einfach so? Aber das ist aus Ehre von Allah zu dir, weil du deinen Bruder geehrt hast nach seinem Tod. Deswegen Ibn Umar radiallahu anhu arda, er sagte, damals, ich habe nur Janaze-Gebet verrichtet und die Janaze ist gegangen. Und wir haben sie nicht begleitet bis zum Grab. Nachdem ich das gehört hat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass dort auch ein Qirat ist, ich habe das immer gepflegt, beides. Denn wie viele Qararit haben wir verpasst. Ja, der hat also besonders yani, bedauert, es verpasst zu haben. Von daher, diese Rechte des Muslim gegenüber seinem Muslim, seinem Bruder, dem Muslim, einer der Rechte oder einer der Themen, die besonders gepflegt werden sollten, besonders in dieser Zeit und in diesen Ländern, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüderlichkeit festigen. Und wir werden inshallah ta'ala den Ders nochmal machen nach dem Maghrib-Gebet, um nochmal die Aufgabe der Moschee dabei anzusprechen. Was kann eine Moschee alles beitragen, dass diese Brüderlichkeit yani, gefestigt wird und geprägt wird und beständig bleibt, als dass Allah azza wa jalla uns ständig zu Brüder macht. Möge Allah also von mir und von euch annehmen. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa jami'in. Und der Sheikh macht inshallah den Schluss. Ente achtim lana.
Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.